Wenn wir sagen, wir reden über Tod und Kinder, dann meinen wir, dass heute Aysche Bosse zu Gast sein wird, ihres Zeichens Trauerbegleiterin. Die hat sich darauf spezialisiert, wie man Kindern Tod und Trauer erklärt. Hallo und herzlich willkommen bei Radieschen von unten.
Hello. Es gibt ein paar Dinge, die darf man auf gar keinen Fall sagen, wie so, weiß ich nicht, Oma ist auf eine lange Reise gegangen oder für immer eingeschlafen oder Gott hat sie zu sich geholt. Der Wunsch ist einfach, dieses Thema schon früher ins Leben zu bringen, weil Kinder da wirklich an sich eine total gesunde Einstellung zu haben. Trauer ist Liebe, die nicht weiß, wo sie hin soll.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Jan Edler, ich bin verwirrt. Du bist nicht in deinem schwarzen Rendezvous mit Joe Black Anzug heute. Wieso nicht? Hast du frei?
Hallo Sissy Metzschke.
Achso, hi, ja, hi.
Hi, hi, hi. Ich hab nicht frei, ich habe mich einfach nur umgezogen.
Du warst heute schon auf dem Friedhof?
Ich war nicht ganz auf dem Friedhof.
Ach, wie kryptisch er immer antwortet. Was hast du denn gearbeitet heute?
Ich hatte eine Trauerfeier oder eine Lebensabschiedsfeier in einem Wohnzimmer.
Ich habe verstanden, du hattest heute eine Lebensabschiedsfeier in einem Wohnzimmer.
Ja, das ist richtig. Genau. Wir haben, beziehungsweise die Angehörigen, an der Urne zu Hause Abschied genommen. Zusammen mit mir als Bestatter. Und es war schön.
Das hast du ja noch nie erzählt, sowas. Wie geht das denn?
Wir Bestatter dürfen ja die Urne überführen. Und in dieser Art Setting ist das kein Problem. Es gibt schon, also ich habe von anderen Kollegen gehört, die haben halt bei einem Bauern in dessen Stall die Trauerfeier gemacht.
Geil.
Sowas. Also es ist ja alles möglich. Ne?
Ach, das muss man gar nicht auf dem Friedhof machen?
Es muss überhaupt nicht auf dem Friedhof
sein. Kann man machen, wo man will?
Theoretisch schon, aber es muss natürlich der Bestatter dabei sein und die Urne muss nachher laut deutschem Gesetz auf dem Friedhof landen.
Na, wenn der Bestatter nicht wieder mit der Urne 3 Stunden im Stau steht und weder Bestatter noch Urne.
ARD.
Jan Edler, lass nochmal durchatmen. Ist ja eh alles, was wir hier machen, ne? Ist ja jetzt nicht gerade leichte Kost, wobei wir uns versuchen, mit euch darüber so normal wie möglich auszutauschen, weil genau darum geht es ja. Heute ist allerdings eine Folge. Boah, da habe ich so ein paar Mal schon gedacht, ach gut, dass es diesmal nicht geklappt hat, das machen wir lieber nächstes Mal. Gut, dass es wieder nicht geklappt hat, ach komm, lass nochmal verschieben. Wie das manchmal so ist mit Dingen, die einem ein bisschen schwerer auf der Brust liegen. Denn heute geht's um Tod und Kinder. Weißt du noch, als du mich gefragt hast, ob ich eine Rede übernehmen kann bei einer Lebensabschiedsfeier für, wie alt war das Kind, ich weiß nicht mehr, 4?
Ja, genau.
Und ich habe so überlegt und habe gedacht, oh, ich würde es so gerne machen, wenn es den Angehörigen wichtig ist. Aber ich habe abgelehnt, weil ich es mir einfach nicht zugetraut habe. Hast du es dann gemacht?
Ja, habe ich.
Ich dachte, du hast es weiter an jemand noch anderen abgegeben.
Nee, ich habe das dann gemacht, aber es war, also letztendlich ist es natürlich immer schwer. Ich glaube für jeden, für Bestatter, für Redner, für alle, die da drumherum sind. Die Gefühle sind dann natürlich sehr groß. Ne? Das heißt, es sind ja dann, also man merkt da in den Situationen schon sehr oft nicht nur Gefühle der Trauer, des Schmerzes, der Verzweiflung, sondern auch sehr viel Wut, auch sehr oft und so dieses Ungerechtigkeitsempfinden. Und das muss man dann halt einfach, mit Worten ist es dann immer relativ schwierig, das muss man da natürlich alles.
Ich wollte gerade sagen, gibt es da welche?
Ja, das geht auf jeden Fall.
Gibt es Worte, die man da sagen kann?
Es gibt auf jeden Fall. Ich hatte auch schon eine Rede gehalten für ein halbes Jahr altes Baby. Letztendlich, Eltern setzen sich ja mit der Existenz des kleinen Lebens auch schon in der Schwangerschaft auseinander. Und gerade die erste Zeit ist ja sehr aufregend und es passiert so viel. Ne? Also gefühlt, wo man vielleicht vorher auf seinem Telefon immer Fotos von sich als Pärchen oder so hatte, sind da nur noch Fotos von dem Baby da. Sowas, man kann ja schon einiges erzählen. Natürlich nicht so viel, wie wenn jemand 80 oder 90 Jahre alt war oder ein langes, erfülltes Leben hatte. Und es sind dann halt einfach, müssen halt einfach Worte des Trostes sein. Ich bin natürlich kein kirchlicher Redner, beziehungsweise gehöre keiner Konfession an, deswegen verzichte ich auf solche Sprüche wie Himmel oder auf solche Worte wie Himmel oder Engel oder sowas. Letztendlich brauchen wir die gar nicht. Es ist immer ein Brett.
Das glaube ich. Ich kann mir auch, oder ich will mir den Vibe gar nicht vorstellen auf einer Lebensabschiedsfeier für ein Kind. Also in meiner Vorstellung, ich habe dich ja schon ein paar Mal gesehen beim Arbeiten und warum haben wir dabei, holst du irgendwie immer alte Leute ab. Also immer, wenn ich dich jemanden abholen sehe auf meinem geistigen Auge, ist das jemand, der ein erfülltes, tolles, langes Leben hatte, so wie meine Großeltern, irgendwas Mitte 80, ist auch scheiße, ist auch traurig, aber irgendwie, du schüttelst die ganze Zeit mit dem Kopf, während ich spreche.
Ja,
dem ist nicht so.
Das ist halt irgendwie gar nicht mehr so. Also es ist vielleicht, ist der Fokus da so stark drauf, aber so unsere Elterngeneration und unser Alter. Und das ist dann halt immer, Okay, alles klar. Ich meine, wir sind ja, es ist ja, man ist nie zu alt, um zu sterben.
Ne? Ja. Ja. Ja, ist, aber man ist manchmal zu jung, um zu sterben,
manchmal
meint man.
Manchmal ist man auf jeden Fall definitiv zu jung, um zu sterben.
Das ist heute gar nicht unser Thema. Es geht gar nicht darum, wie früh oder wie spät jemand stirbt und wie unfair das alles ist, sondern wenn wir sagen, wir reden über Tod und Kinder, dann meinen wir, dass heute Aische Bosse zu Gast sein wird, ihres Zeichens Trauerbegleiterin. Die hat sich darauf spezialisiert, wie man Kindern Tod und Trauer erklärt, wie man damit umgeht, welche Hilfsmittel es gibt. Die hat auch viele tolle Buchtipps und die werden wir gleich zu Gast haben. Aber wie immer seid zuallererst ihr dran.
Fragen an den Tod.
Folgende Frage hat uns erreicht.
Hallo, ich bin Ronny aus Halle und ich würde gerne wissen, wie ist das mit einer Beerdigung nach einer Organspende? Kann ich noch richtig Abschied nehmen oder ist die Beisetzung ohne die verstorbene Person?
Ei, wie ist das mit einer Lebensabschiedsfeier nach einer Organspende? Boah, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also Ronny meint, ob man Abschied nehmen kann im Sinne von offener Sarg, wenn die Organe entnommen sind?
Ich glaube, das meint er vielleicht nicht. Also ich sag mal, es gibt ja mehrere Abstufungen. Unter anderem gibt es ja zum Beispiel die Hornhautspende. Bei der Hornhautspende müssen, wie natürlich auch generell bei einer Körperspende, zeitnah die Augäpfel entfernt werden.
Boah, Jan. Ja?
Ja. Und da werden dann Prothesen eingesetzt, sozusagen kleine Kügelchen, die aussehen wie Augen und die haben auch die Augenfarbe, die du hast. Und da ist es natürlich eine Abschiednahme ganz normal möglich. Letztendlich, wenn es um eine komplette Körperspende geht.
Ganz kurz, falls ihr meine Hornhaut spendet, ich möchte eine Sonnenbrille tragen.
Kriegst du.
Danke. Okay, weiter.
Ja. Wenn es um eine komplette Körperspende geht, man kann sich ja sozusagen der Medizin vermachen, das heißt zum Beispiel der Anatomie oder Körperwelten, das geht ja alles. Dann ist es so, dass zeitnah eine Gedenkfeier stattfindet, immer so turnusmäßig. Und die diversen medizinischen Institute, die bieten dann irgendwann eine Sammelbeisetzung ein. Das heißt, natürlich werden die sterblichen Überreste irgendwann eingeäschert. Und dann gibt es eine große Trauerfeier mit Urnenbeisetzung auf einem Gemeinschaftsfeld. Das bezahlt dann auch alles, die Anatomie. Das ist
wahr. Wenn du sagst Sammel, wer wird da gesammelt?
Na, das ist letztendlich werden die Verstorbenen einzeln eingeäschert.
Ja.
Das, was überbleibt, was
alle, die sich gespendet
ist.
Haben, der Wissenschaft.
Genau, die sich gespendet haben, einzeln werden die eingeäschert pro Sarg und werden dann in einer größeren Beisetzung Urne für Urne beigesetzt.
Ah, ich dachte jetzt, sie werden dann alle einzeln. Naja.
Nein. Das ist übrigens ein Unterschied zur Organspende. Bei der Organspende ist es natürlich komplett möglich, nochmal Abschied zu nehmen. Bei der Organspende ist danach, dann wird man ganz normal beigesetzt. Man kann Abschied nehmen, man kann eine Erdbeisetzung machen, man kann eine Urnbeisetzung machen.
Also auch am offenen Sarg?
Zum Beispiel.
Wird man da wieder ordentlich hergerichtet danach?
Da wird man dann ordentlich hergerichtet, genau.
Ronny, ich hoffe, das beantwortet deine Frage, die ich übrigens sehr gut finde. Habe ich mich noch nie gefragt. Siehst du, ich dachte immer, alle wollen nur wissen, wie kann man aus einem Verstorbenen einen Diamanten machen. Aber nee, ihr habt ja ganz andere Fragen. Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen, die habe ich mir direkt abfotografiert, weil ich sie mit in den Podcast nehmen wollte. Hast du sie auch gesehen, die E-Mail von heute?
Ja.
Von, sage ich dir, Alice. Die ist Koordinatorin eines ambulanten Hospizdienstes für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die sagt, sie hört sehr gerne Radieschen, findet das spitzenmäßig, dass wir diesen Podcast machen und würde gerne nochmal ins Gespräch kommen, besonders auch über das Ehrenamt. Liebe Alice, liebe Alice, Jan wird sich auf jeden Fall bei dir melden und sei nochmal gesagt, dass die vorletzte Folge, glaube ich, da waren wir im Hospiz. Wir waren im Hospiz, im Marienhospiz in Dresden. Und man kann sich nicht oft genug bedanken bei allen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind in diesem Bereich. Ne? Deswegen auch nochmal an dich und an dein ganzes Team liebste Grüße und vielen Dank für eure Arbeit. Jan schreibt dir trotzdem noch eine WhatsApp.
Macht er. Diesen Podcast gibt's für euch in der ARD Audiothek und wir haben natürlich immer viele andere spannende Podcasts für euch auf dem Schirm. Unter anderem wollen wir euch ganz gerne heute empfehlen, Wofür ich lebe. Das ist ein Podcast der ARD. Das sind 7 Folgen, in denen Menschen aus dem Alltag erzählen, ja, wofür die leben, was deren Lebensinhalt ist, was deren Passion ist. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Geschichten. Kann ich euch sehr empfehlen. Hört da rein.
Das hast du so gut gemacht. Es war diesmal wie ein Werbeblock, den man dir aber abgekauft hat.
Dankeschön.
Ich fand's richtig gut. Es wird immer besser und besser und besser. Ey, Radieschen von unten, Staffel 7. Jan Edler, der verkauft dann so Sachen, da nimmt man es dir richtig ab dann. Nein, ich fand's gut.
Ja, man kann mich auch zur Eröffnung von Autohäusern bieten.
Aber überlegt euch das gut, liebe Freunde. Also, dieser Podcast ist vor allem auch keine Einbahnstraße. Wir freuen uns die ganze Zeit über jede einzelne E-Mail, über jede einzelne WhatsApp-Nachricht, die ihr uns schickt. Bedanken uns auch nochmal recht herzlich für euer Vertrauen. Das bedeutet uns die Welt, dass ihr so offen seid, dass ihr so treu seid und uns immer wieder mit euren Fragen und euren Geschichten beehrt, kann man schon sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass ihr auch dieses Thema so gut annimmt. Ich habe mich letztens gefragt, wenn ich Leuten sage, ne, was wir für einen Podcast machen und sage, ja, es ist so ein Podcast über den Tod, dann erwische ich mich richtig selber dabei, wie ich denke, ja, hätte ich jetzt keinen Bock einzuschalten. Wer will denn, in welcher Situation sagst du dann, ach, die Sonne scheint, ist ein schöner Tag, ich fahre gerade Auto, komm, ich mache mal einen Podcast über den Tod an. Weißt du, und dass die trotzdem zuhören, das ist schon geil.
Das ist schon wirklich cool, auf jeden Fall.
Muss man schon mal sagen.
Aber der Titel holt halt auch viel raus.
Danke. So Jan, jetzt holen wir sie aber endlich dazu.
Ja, super.
Unseren heutigen Gast. Sie hat in ihrem Leben schon sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Sie hat schon als Model gearbeitet, als Schauspielerin. Aber das ist zweitens, drittens oder sogar fünftens, denn vor allem ist sie Autorin. Sie beschäftigt sich damit, wie man Kindern das Thema Tod näher bringt. Und sie ist auch ausgebildete Trauerbegleiterin. Ihr Name ist Aysche Bosse. Hallo und herzlich willkommen bei Radieschen von unten.
Hello, hi.
Hi.
Ich hoffe, das verrückte Internet schwindelt nicht, weil es sagt, du bist zum Thema Trauer gekommen über eine private Geschichte, nämlich als euer Opa damals gegangen ist und du in der Bredouille warst, das deiner Tochter irgendwie zu erklären. Stimmt das oder ist das eine Mär aus dem verrückten Internet?
Nee, das stimmt, das stimmt. Also es war quasi mein Vater und somit ihr Opa. Unsere Tochter war damals, glaube ich, ja, 6,5 oder fast 7. Und ich war aber tatsächlich schon vorher, also ich muss ein kleines bisschen ausholen, wo wir dann gleich schon ins Thema starten können. Ich war ein Kind, das sich schon immer sehr viel Gedanken über den Tod gemacht hat. Und ich habe mich damit immer ziemlich alleine gefühlt. Also ich gehörte zu den Kindern, die abends im Bett lagen und dann irgendwie angefangen haben, sich über die Endlichkeit des Lebens Gedanken zu machen. Und da war aber nie irgendwie wirklich so jemand, der, ja, dem, wo man sich getraut hätte, mal zu fragen, so, wie läuft das eigentlich alles und so. Und deshalb habe ich mich mit dem Thema schon immer beschäftigt und auch mich total dafür interessiert. Und wir hatten auch, also noch bevor mein Vater starb, in der Familie schon auch den einen oder anderen. Also ich würde sagen, ich habe schon mehr gehen sehen als vielleicht andere so in meinem Alter, wo vielleicht im besten Falle dann die Großeltern die erste Erfahrung sind oder die Eltern dann. Aber als dann mein Vater starb, da war ich schon in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Und das Buch, was dann rauskam, also mein erstes Buch, das ist tatsächlich entstanden, weil ich das so dringend selber brauchte für meine Tochter. Das heißt, weil du mir so fehlst.
Das war 2016, ne?
Ja, genau. 2013 ist er gestorben und 2016 kam dann das Buch raus. Genau, ja,
voll. Das ist verrückt, weil also aus einer eigenen Motivation heraus sich mit Endlichkeit beschäftigen, ich glaube, das kennen ganz viele. Und die meisten hören dann genau an der Stelle wieder auf, wo es irgendwie unlösbar scheint oder so unangenehme Gefühle in der Brust macht und vertagen das erstmal auf unbestimmte Zeit. Und du sagst, Moment, ich gehe da näher rein und ich will da sogar noch mehr machen und will mehr drüber wissen und will sogar beruflich mich in diese Richtung entwickeln. Was war das für ein Prozess für dich?
Es war ein total interessanter Prozess, weil ich euch auf jeden Fall versichern kann, dass ich, seitdem ich mich so viel mit dem Tod befasse, viel weniger Angst davor habe. Also das ist ganz interessant und ich habe auch mal mit einem Kind gesprochen über das Thema und da hieß es dann auch, ja, wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner und ich glaube, das ist eben voll wichtig. Also mich hat das irgendwie schon immer fasziniert und habe da so rumphilosophiert auch darüber und so und aber wir hatten ja damals noch kein Internet, ne? Also ganz, ganz lange hatten wir noch kein Internet und deshalb, genau, ging das ziemlich zäh voran und ich fand die Ausbildung einfach wahnsinnig interessant. Also die Ausbildung zur Trauerbegleiterin, ich fand das super. Ich fand das, also ich war zwar dann selber auch Trauernde, aber mich hat das sogar mehr, noch viel mehr meiner Trauer unterstützt, weil ich so wahnsinnig viel dann auch lernen durfte über alles.
Vielleicht kannst du uns da noch ein Stückchen mit reinnehmen, alle Menschen, die sich gerade fragen, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin, was lernt man da? Was gibt's da für Fächer? Wie lange dauert das? Und vor allem, was wird man dann? Ist das ein richtiger Beruf?
Also es gibt ganz unterschiedliche Modelle, aber ich denke, meistens ist es irgendwie berufsbegleitend. Das sind solche, also ich habe damals beim Verein Verwaister Eltern und Geschwister in Bremen die Ausbildung gemacht und das waren solche Wochenendmodule, die man dann so alle 2-3 Monate gemacht hat. Ja, was sind da, wie funktioniert das? Ganz viel Selbstreflexion tatsächlich. Also ich glaube auch tatsächlich, dass die besten TrauerbegleiterInnen wahrscheinlich die sind, die eben selbst das auch schon mal erlebt haben und gefühlt haben. Und ich glaube auch die wenigsten, die da jetzt noch so gar keine Berührungspunkte hatten, würden jetzt so einen Beruf machen oder machen so einen Beruf. So, ne? Also man ist mal so durch eine persönliche Geschichte rutscht man da rein. Es ist ein Beruf, es ist kein... Also es ist meistens Beruf, der ehrenamtlich passiert, wobei sich das jetzt, glaube ich, auch gerade ändert und dass ja Trauerbegleitung auch quasi ja eine Dienstleistung ist, die man buchen kann, die leider nicht von der Krankenkasse übernommen werden kann. Ich glaube, in England gibt es das, dass wenn man einen Trauerfall in der Familie hat, dass die erst, also dass zwei Sitzungen Trauerbegleitung quasi von der Krankenkasse übernommen werden. Das finde ich super, weil nicht jeder möchte dann vielleicht gleich eine Therapie anfangen und voll oft ist es dann auch mit ein, zwei Sitzungen oder Treffen auch dann schon getan, weil man die Leute einfach nur darin bestärken kann und ihnen versichern kann, dass sie alles richtig machen.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich war mal bei so einem Kongress, da ging es um Psychologie und es ging darum, wie wir in Deutschland damit umgehen, wie wenig Plätze es gibt und wie lange man wartet. Und zwar fürs ZDF habe ich da so eine Doku gemacht. Und da hat auch der Chef von diesem Berliner Seminar, es war zum ersten Mal so ein Kongress, erzählt, dass die Engländer speziell in ihren Therapieformen viel mehr Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Also da geht es nicht darum, die Menschen abhängig zu machen von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, wie es leider auch oft der Fall ist, dass man in so eine Co-Abhängigkeit, also dass der Therapeut sagt, ja, du, 3 Jahre später bist du immer noch bei demselben, sondern die versuchen dir tatsächlich, so wie man sich's ja auch oft wünscht, Mittel an die Hand zu geben, an denen du dich festhalten kannst vielleicht, mit denen du ein bisschen besser durch deine Emotionen durchkommst. Und das finde ich ganz spannend, dass du gesagt hast, dass ausgerechnet die das auch so machen, was toll ist, ne?
Finde ich auch super. Und genau das ist es auch, was ich meine, weil Trauer ist keine Krankheit, ne? Also man sagt auch so schön, Trauer ist die Lösung und nicht das Problem oder Trauer ist Liebe, die nicht weiß, wo sie hin soll. Und das möchte ich so gerne dann den Leuten noch vermitteln, so ey, ihr habt alles, was ihr braucht, um das durchzustehen, aber es tut dann halt, also so, ihr könnt nichts falsch machen, also vertraut da eurer Intuition und eurem Bauch und euren Bedürfnissen und versucht es nicht in eurer Trauer irgendjemandem recht zu machen und dann reicht das auch schon. Also es ist selten, dass ich jemanden so über Monate und Jahre dann begleite. Ich bin ja nun auch spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Da habe ich dann quasi auch die ganze Familie mit in der Betreuung. Und das ist dann irgendwie, wenn die so merken, dass sie das alles, also man kann ein paar schöne so kreative Anregungen geben und so weiter, aber wenn die sich darin bestärkt fühlen, dass sie das schaffen und dass das okay ist, wie es ist, dann ist das schon mehr als die halbe Miete.
Wenn wir jetzt mal in das Thema reingehen direkt, also das die Tools, die du jemanden so an die Hand gibst, du hast ja ein bestimmtes Projekt. Wie definiert sich dieses Projekt? Was machst du da? Was machst du mit den Kindern? Was machst du mit den Familien, mit den Eltern?
Also es gibt einmal die Begleitung, die ich mache, die 1-zu-1-Begleitung, also Familientrauerbegleitung oder Kindertrauerbegleitung, wo ich mich halt im Trauerfall manchmal auch schon vor dem Versterben des geliebten Menschen dann kümmere, vor allem um die Kinder. Ich glaube aber, du sprichst jetzt gerade ein Projekt an, was gerade ganz neu ist, nämlich ich habe noch tolle KollegInnen, die wir haben 3,5 Jahre jetzt an so einem Mammutprojekt gearbeitet, nämlich 4 Bände zum Thema Wir leben, also so heißt die Reihe. Und da gibt's auch den Band 3, der heißt Wir leben, wir sterben. Und das ist für die Grundschule und uns ist wichtig, dass man halt präventiv den Kindern das mit dem Tod nahebringen sollte und dass man sich nicht erst darum kümmert, wenn der Gong kommt und irgendwas passiert ist, wie irgendwie eine Lehrerin stirbt oder so, ne? Sondern dass man, da stirbt dann ein Schulhuhn, das kam uns als erste Erfahrung dann irgendwie in Ordnung vor, aber da gibt es auch ein Mädchen, deren Vater an Krebs stirbt und genau, also der Wunsch ist einfach, dieses Thema schon früher ins Leben zu bringen, weil Kinder da wirklich an sich eine total gesunde Einstellung zu haben.
Jeder, der mit Kindern zu tun hat, sagt ja auch immer, Mensch, Kinder, die sind so geradeaus, die können vielleicht manchmal auch viel mehr ab, als man denen zutraut. So, was würdest du sagen, ist das Wichtigste im Umgang mit dem Thema Tod, wenn es um Kinder geht? Ist es eine besondere Sensibilität oder ist es, also dieses Präventive hast du ja gerade schon gesagt, oder eine besondere Vorsicht oder was würdest du sagen?
Ich glaube noch nicht mal, weil die haben einfach so viel dazu zu sagen und die sind noch so mit irgendwas verbunden, was riecht dann, ich weiß nicht, ich habe eure Folge gehört, wo ihr mit 9-Klässlern gesprochen habt. Ich war neulich, habe ich zum Thema Trauer vor einem ganzen Jahrgang 10. Klasse referiert und da bin ich total an meine Grenzen gekommen, so, weil die einfach, das war nicht das richtige Alter, wobei dann die 5- und die 6-Klässler sich nur melden und ganz, ganz viel zu erzählen haben dazu. Also ich glaube, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Das sind einfach eher oft die Ängste der Erwachsenen, dem Thema gegenüber, die eigenen Ängste, die man da so reinprojiziert, weil Kinder da doch ja auf eine wirklich viel leichtere Art und Weise mit umgehen. Und das ist diese Art und Weise, die versuche ich mir auch tatsächlich auch im Umgang mit Erwachsenen irgendwie abzugucken und das auch so rüberzubringen, dass man auch so mit dem Tod umgehen kann. Man kann furchtbar trauern und traurig sein und man kann trotzdem lachen, man kann trotzdem albern sein, man kann trotzdem das Leben genießen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber man spricht im Fachjargon von dieser sogenannten Pfützentrauer. Also Kinder haben so einen eingebauten Selbstschutzmechanismus, die ziehen sich auch nur so viel Trauer rein, wie sie gerade aushalten können. Also das ist passiert automatisch. Das heißt, du hast ein Kind, also so oft kommen Eltern zu mir und sagen, oh, ich glaube, sie trauert gar nicht richtig, weil die ist super gut drauf jetzt schon seit 2 Wochen. Und dann sag ich, um Gottes Willen, Gott sei Dank ist sie das, weil das ist genau diese Pfützentrauer, die da passiert, dass die Kinder in die Trauerpfütze reinspringen, sich nur so viel reinziehen, wie sie können und dann wieder raus und dann wird gespielt und dann wird fröhlich gespielt und man darf wieder fröhlich sein, so, das wollte ich sagen. Und das geht den Erwachsenen und den Älteren dann am Ende später dann so ein bisschen verloren, dass man denkt, man muss sich diesen ganzen Trauerberg so reinziehen und dann ist alles lahmgelegt und man fühlt sich gelähmt, ja. Und das versuche ich, also eigentlich versuche ich das, was die Kinder machen, sowieso schon von Natur aus, und die sind aber dann oft sehr verunsichert, weil sie sehen, wie die Erwachsenen trauern und dann haben sie Angst, dass sie was falsch machen. Und sie darin ermutigen, das genauso zu machen, wie sie es machen, und vielleicht sogar auch die Großen dazu ermutigen, sich doch das vielleicht ein bisschen mehr bei den Kindern abzuschauen. Also gönnt euch einfach, gönnt euch, weil die gestorben sind, die wollen ja, dass ihr happy seid.
Wie erklärt man den Kindern den Tod, was das ist? Sagt man da einfach, ist jemand nicht mehr da, oder geht man da ins Detail?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da gibt es auch tatsächlich No-Gos. Also es gibt ein paar Dinge, die darf man auf gar keinen Fall sagen, wie so, weiß ich nicht, Oma ist auf eine lange Reise gegangen oder für immer eingeschlafen oder Gott hat sie zu sich geholt oder was es da alles gibt. Das kann zu Ängsten führen in Form von nicht einschlafen wollen, wenn man Angst hat, dass man nicht mehr aufwacht, oder Mama nicht mehr aufs Wellness-Wochenende fahren lassen, weil man Angst hat, sie kommt nicht zurück. Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine sehr schöne Möglichkeit ist immer diese Übung mit dem Handschuh, dass du nochmal, also es hat auch mit dem Alter des Kindes zu tun, du ziehst einen Handschuh an und bewegst die Finger und dann ziehst du den ab, und so kann man es eigentlich schon ganz gut erklären, so, das ist der Körper, der stirbt und der löst sich dann, oder die Seele oder das, was den Körper lebendig gemacht hat, das geht irgendwie raus, und das, was, ja, der Körper funktioniert nicht mehr, weil er krank ist, weil er kaputt ist, also das Vokabular findet man dann dem Alter des Kindes entsprechend. Aber es gibt ganz schöne Bücher, also außer meinen, wo man das sehr gut auch mit Kindern nachlesen kann, die interessiert sind. Also da würde mir zum Beispiel das Buch einfallen, Geht Sterben wieder vorbei. Da habe ich jetzt auch eben gerade dieses Beispiel mit dem Handschuh raus. Genau.
Boah, schöner Titel.
Ja, voll. Hat meine Mentorin geschrieben, also eine ganz tolle Kollegin, /Mentorin. Und dann, ja, genau, also ich könnte mal eine kleine Liste machen mit meinen Lieblingsbüchern.
Super gerne. Dein 2018er Buch, Einfach so weg, dein Buch fürs Abschied nehmen, das klingt ja auch ein bisschen so, als wäre es ein interaktives Buch fast. Also als könnte man da arbeiten drin.
Ja, das sind alle beide tatsächlich. Also Weil du mir so fehlst, ist auch schon so. Und Einfach so weg ist einfach nur quasi das Buch für die älteren Kinder, oder jungen Erwachsenen. Weil für die war das dann manchmal so ein bisschen zu Babykram. Also ich habe dann noch angefangen in meinen Begleitungen. Ich hatte auch Trauergruppen, war unterwegs viel in auch so Eltern-Kinder-Fachkliniken, also so Kurkliniken und sowas. Und habe da Trauergruppen gemacht und habe mit dem Buch Nummer 1 gearbeitet, weil du mir so fehlst. Das ist halt so ein süßer Bär und ein Brotkehlchen und so. Und das ist wunderschön und das lieben auch viele Erwachsene und das füllen auch viele Erwachsene aus. Aber es gab dann so eine Altersgruppe, denen war das zu uncool. Und deshalb haben wir dann noch Einfach so weggemacht. Das ist für die Teenager und da geht es ganz viel um Musik. Da war ich in Trauergruppen unterwegs in ganz Deutschland, also jugendlichen Trauergruppen, und habe mit denen halt über ihre Trauer gesprochen und welche Musik sie dazu hören und so. Das war ganz, ganz cool, ja. Also beide Bücher sind interaktiv.
Denkst du denn, dass die Kinder das besser, oder Kinder und Jugendlichen das einfach besser aufnehmen können, das Thema, als die Erwachsenen, und dass sie das vielleicht auch besser weitergeben können?
Kinder, ja. Jugendliche ist ein ganz anderes Thema. Also ich finde schon, dass Kinder immer ganz eine klare Meinung haben zu allem, wie ich finde, und eben sich noch so verbunden fühlen mit ich nenne es jetzt mal dem Universum oder irgendwie der Magie, so, ne? Also die sind noch so sehr magisch unterwegs und haben ja auch so das Gefühl, dass sie auch so einen unmittelbaren Einfluss haben auf alles, was so passiert in der Welt. Also, dass sie selber magisch sind. Und das ist super, dass sie das sind, weil sie dann so ganz klare, ja klar, natürlich, der ist jetzt im Himmel und da macht, da sieht es dann so und so aus und dann werden krasse Bilder gemalt mit Disco-Kugeln oder weiß ich nicht, Hogwarts-Himmel habe ich auch schon gesehen und so. Das ist einerseits super cool, diese Magie. Andererseits ist natürlich auch so, dass die Kinder, ja, dass das irgendwann mal so ein bisschen erschüttert dann wird. Also so, ne, wenn es in Frage gestellt wird dann von den Erwachsenen. Ich finde, also mir hat ein Kind mal gesagt, vielleicht kriegt ja jeder, also da ging es um die Frage, was passiert nach dem Tod, vielleicht kriegt ja jeder das, was er sich vorstellt. Das finde ich irgendwie ziemlich schlau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, dann lass es uns doch am besten so cool und so schön wie möglich vorstellen und nicht nur nichts.
Würdest du sagen, es gibt ein Alter, ab dem Kinder mitgenommen werden können auf zum Beispiel Lebensabschiedsfeiern? Oder kann man zu jung sein, und um auf den Friedhof zu gehen und Abschied zu nehmen?
Nein, kann man nicht. Jedes Alter möglich. Ab null. Sehr, sehr empfehlenswert, weil ich glaube, was für Kinder schlimmer ist, ich meine, einen guten Säugling kriegt dann sowieso noch nicht so viel mit, aber ich glaube doch auch, weil auch, also wenn man immer Vibes und Emotionen, also wenn jetzt ein Baby, zum, sagen wir mal, einen Elternteil verliert und das zwar nicht wirklich begreifen und in Worte fassen kann, was da passiert ist, aber natürlich merkt, okay, diese Person ist auf einmal nicht mehr da. Also es wird ein ganz körperlich schreckliches Gefühl dann irgendwie sein. Und so weiter, alles, was das so mit sich bringt, nimmt ja sowieso auch die Trauer der Erwachsenen drumherum wahr. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Babys in Trauersituationen weniger schreien, aus Rücksicht auf alle drumherum. Die nehmen sich einfach dann zurück, so, ne? Und dann finde ich doch auch, dass dann auch so ein Minimensch ist doch voll verdienter Teil dieser ganz schön traurigen, aber mit einer Betonung auf schön, dieser ganz schön traurigen Feierlichkeit dann, ja, eingebunden und zu sein, so. Und ich glaube, Kinder fühlen sich immer besser, wenn sie ernst genommen werden und wenn ihnen so auf Augenhöhe begegnet wird. Und wenn sie so ausgeschlossen werden, dann stellen sie sich die Dinge auch ganz oft dann auch viel gruseliger vor, als sie tatsächlich sind am Ende. Weil eigentlich ist so eine Trauerfeier, also man kann das ja heutzutage, oder wie habt ihr das genannt, Lebensabschiedsfeier ist auch sehr schön, kann man die ja wirklich auch ziemlich schön gestalten und kann die Kinder ja auch mit einbeziehen. Und das sehe ich ganz viel und das ist wunderbar. Ich bin auch oft dabei auf Lebensabschiedsfeiern. Also ich werde dann als Trauerbegleiterin quasi gebeten, kannst du vielleicht mitkommen? Und dann bastelt man dann was, wenn die Kinder dann irgendwie keinen Bock haben oder isst ein Eis oder so.
Das ist wirklich toll. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass es unheimlich heilsam für alle ist. Also nicht nur für die Kinder, denen man denkt, als Erwachsener was erklären zu müssen, sondern vor allem für die Erwachsenen, wenn in der Gemeinschaft, ob es jetzt nur Familie oder Freunde, Familie ist, wenn dann alle sozusagen gemeinsam diese Lebensabschiedsfeier verbringen und gemeinsam sozusagen auch diesen Weg da durchgehen, ne, durch diese Zeit und sich gegenseitig Halt geben. Auf jeden Fall. Solche Angebote der Trauerbegleitung, die gibt es übrigens in vielen großen Städten. Das heißt, man muss einfach mal kurz eine Suchmaschine anschmeißen und dann kann man sehen, also gerade auch bei uns in der Region gibt es zum Beispiel solche Vereine wie die Wolfsträne oder den Trauerkreis gibt es in Halle. Also es gibt viele Angebote, die man auf jeden Fall auch wahrnehmen sollte. Letztendlich ist man ja als Eltern sowieso in vielen Situationen hilflos oder denkt sich vielleicht, was mache ich jetzt, was ist jetzt das Beste für mein Kind? Und vielleicht sollte man dann den Schritt auch einfach gehen und sich dann mal helfen lassen und mal zuhören, wenn jemand anders was sagt. Nicht nur zuhören, wenn die Kinder was sagen, sondern vielleicht auch sich ein bisschen von jemand anders an die Hand nehmen zu lassen. Ne?
Nee, ich glaube auch, das kann gut tun und oftmals ist es auch nur, also ich habe ganz, ganz oft die Situation, dass ich dann den Leuten nur bestätigen kann, dass sie alles total richtig und super machen. Also so, das ist halt, ja, das tut ja dann auch schon gut, weil ich glaube, dass dann immer so eine Unsicherheit irgendwie so, ja, ist das jetzt richtig, wenn wir, ja, das Kind jetzt mitnehmen auf die Trauerfeier oder ich habe mir überlegt, wir basteln dies und dies und das, also so einfach so sich eine Bestätigung holen, das tut ja auch schon total gut, weil die meisten machen das doch wirklich alles von sich aus schon total super und richtig.
Ist ganz verrückt, weil während wir mit dir sprechen, also als wir uns überlegt haben, wir wollen eine Folge gern dazu machen zum Thema Kinder und Trauerarbeit und unser großer Wunsch war es ja, dass du unser Gast bist, denkt man natürlich, oh mein Gott, das wird eine schlimme Folge, das wird ganz schwer. Und jetzt haben wir schon super viele extrem süße Buchtitel gehört und haben auch sehr viel Empowerndes gehört, dass man gar nicht so viel falsch machen kann. Und es geht viel um Zuhören und um Intuition am Ende. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Situationen gibt, wo man mal nicht weiter weiß. Hattest du vielleicht auch schon mal eine Situation, wo du dachtest, Leute, keine Ahnung, ich komme hier nicht durch, ich komme nicht weiter, ich komme nicht ran, ich weiß nicht, was wir jetzt machen.
Nee. Also nicht, weil eben alles, weil man alles umarmen muss, also weil alles sein darf. Na, natürlich gibt es dann auch schwere Phasen, wo ein Kind dann wütend ist oder Panikattacken im Unterricht hat oder einfach sich abkapselt und überhaupt nicht reden will. Und das hat es auch alles schon gegeben, aber bisher hat es dann, also wenn man dann vermittelt, so das darf jetzt sein und das ist okay, wenn jetzt ein Trauma noch zusätzlich dahinter steckt. Also ne, es gibt ja auch dann Todesursachen, die nicht gut zu schlucken sind so, ne, oder zu verarbeiten sind und so weiter, dann muss natürlich da irgendwie noch eine psychologische Betreuung dabei sein. Aber ich sag jetzt mal, beim Durchschnittstod, was auch immer das ist, würde ich sagen, nee, bin ich noch nie an meine Grenzen gekommen. Also ich bin einmal, aber auch das haben wir hingekriegt. Also ich musste einmal einem Vierjährigen erklären, dass der Opa die Oma umgebracht hat. Und da bin ich schon an meine Grenzen gekommen. Aber auch das haben wir hinbekommen, eben auf eine kindgerechte Art und Weise.
Warum ist es denn wichtig, dass der Vierjährige weiß, wie das passiert? Also weißt du, ist es nicht wichtig, dass der Vierjährige weiß, da ist jetzt jemand weg, der erstmal oder der nicht wiederkommt? Habt ihr dem auch erklärt, wie das passiert ist?
Also die Frage ist sowieso, wir haben nicht en Detail, sondern wir haben eben natürlich nach Rücksprache mit den Eltern, ist ja ganz klar, denen war das auch wichtig, weil es wurde ganz, ganz oft nach den beiden gefragt. Nun waren ja nicht, weil nicht nur die Oma tot, sondern der Opa war ja auch weg, der war ja im Gefängnis. Das heißt, beide sind auf einmal verschwunden und du kannst ja dann nicht, also so, dann stellt man sich die Frage, so kann ich jetzt mein ganzes Leben oder bis, weiß ich nicht, das Kind die nächsten Jahre irgendwie da eine Lüge basteln, die irgendwie hält. Und in dem Fall war es den Eltern wichtig zu sagen, so nee, wir möchten gerne ihm die Wahrheit sagen. Und dann wurde das dann so kindgerecht wie möglich gesagt, so mit Playmobil-Figuren und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten. Aber ja, also da muss ich schon sagen, da musste ich schon schlucken. Aber das war eben super, dass die Eltern da eben das wollten, genauso. Weil das hätte ich genauso auch empfohlen tatsächlich. Also mir wäre es schwerer gefallen, wenn ich das dann gewusst hätte und ich hätte jetzt helfen müssen, das irgendwie zu deckeln.
Was glaubst du denn, wie die erwachsenen Menschen so mit dem Thema Tod umgehen als Gesellschaft? Findest du, wir machen das schon ganz gut, so wie die Kinder, oder gibt es da noch ein bisschen Luft nach oben?
Es gibt immer Luft nach oben, weil ich finde, es hat sich wahnsinnig viel getan. So, und das werdet ihr mir auch bestätigen. Ich finde, da ist irgendwie in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel passiert. Also geht auf jeden Fall noch mehr. Das Ding ist, ich bin ja, und euch wird es da wahrscheinlich auch ähnlich gehen, ich bin halt so voll in dieser Bubble drin, dass ich manchmal gar nicht so weiß, wie ist da draußen. Also so klar, in Gesprächen dann mit Leuten, dann merke ich das dann schon auch wieder. Aber ich kann das nicht so richtig fassen. Ich spüre nur, dass irgendwie mehr, es kommen mehr Anfragen, es kommt mehr Interesse. Der Friedhof verändert sich irgendwie, der wird irgendwie immer schöner, wie ich finde, immer individueller. Also so Bestattungsformen kann man jetzt irgendwie, genau, also ich merke schon, dass da wahrscheinlich auch so ein Generationswechsel stattfindet und dass das vielleicht nicht mehr so die Generation der Sprachlosen ist.
Ja, Jan und ich merken es auch immer erst, wenn wir wieder auf einer Party rumstehen und irgendwas über die Arbeit reden und dann so großes Schweigen um uns herum hereinbricht, dann sind wir so, ach so, Entschuldigung, ja, es war jetzt eigentlich ein Standardgespräch, ne, und alle sind so,
Ja, aber letztendlich, wir müssen ja, also wir alle, das heißt alle, die sich da mit dem Thema beschäftigen und das Thema weitergeben, müssen ja irgendwo anfangen und das multipliziert sich ja. Also man merkt das wirklich, das stimmt, hat sich schon einiges getan, aber ja, geht noch was.
Aber geht's euch dann nicht auch so, dass dann, also der, gut, im ersten Moment ist dann der Schock, aber dann fangen ganz viele an zu erzählen. Also ich überlege manchmal schon, wenn ich irgendwie ausgehe, ob ich überhaupt erzähle, was ich mache, Weil dann kommt zwar immer so eine betretene Pause, wenn ich sage, ich bin Trauerbegleiterin, aber dann, spätestens wenn man sich nochmal über den Weg läuft, dann wird auf einmal ganz viel erzählt. Ja.
Also bei Jan ist es ganz krass, weil ich glaube, Jan hat als Bestatter halt einen Job, wenn wir irgendwo sind. Das interessiert natürlich sehr, sehr viele Menschen und die wüssten normalerweise gar nicht, wohin mit ihren Fragen, weil du googelst ja jetzt nicht Bestatter, um mal drei Fragen loszuwerden. Aber wenn Jan dann dasteht und auch noch in seiner Person irgendwie so nett ist und so offen ist, dann trauen die sich manchmal auch schon hervor, ne? Und fragen mal, wie man aus einem Verstorbenen einen Diamanten macht. Dann, ja, so, dann geht's sowas. Los.
Na, das hatte ich jetzt letztens auf einer Party und da wurde, du, ich hab gehört, du bist Bestatter. Darf ich dich jetzt eigentlich gerade was fragen? Irgendwo bin ich ja auch, ich bin das ja immer. Ich hänge ja nicht meinen Anzug in den Schrank rein und dann möchte ich bitte keine Fragen mehr darüber.
Und was wollten Sie wissen?
Sie wollte viele verschiedene Sachen wissen. Sie hat unheimlich gern True Crime Podcasts gehört und da wollte sie halt wissen, was da so passiert und wie viel wir da auch mitbekommen, vielleicht bei der Lösung von Fällen und so eine Sachen. Aber es war schon sehr interessant und da waren auch noch Eltern von meinem besten Freund da, die dann auch noch mit reingesprungen sind, weil durch Kirche und sie ist Psychologin und so weiter.
Zack, das ganzes Gespräch auf die Trauer Fall. Geleitet.
Es ist natürlich ein schweres Thema dahingehend, dass man sich vielleicht schwer öffnet, aber es tritt auch irgendwie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Seelenfrieden ein, wenn man sich darüber unterhält. Ne? Also die Leute, die werden einfach ruhiger und auch das kurze Beschäftigen damit, das hilft. Ne?
Hast du schon mal über deine eigene Lebensabschiedsfeier nachgedacht, liebe Aisha?
Natürlich. Na klar.
Natürlich. Hör mal, hier ist ein Ordner, ich kann dir den mal hier so vorziehen, da steht das alles en Detail schon drin.
Ich habe es tatsächlich, also steht in meinem Testament auf jeden Fall. Also steht alles drin.
Was hast du denn vor? Also beziehungsweise was haben die anderen vor?
Ja, genau. Also ich weiß schon, welcher Friedhof, weil ich den wunderschön finde und weil ich da eigentlich fast jeden Tag mit dem Hund drüber spazieren gehe.
Ihr dürft mit Hunden auf den Friedhof bei euch? Was ist denn da los?
Also die müssen an der Leine sein, aber die dürfen, genau, ja. Und da ist eine Wiese, also da ist quasi eine Wiese, wo man sich bestatten lassen kann. Da kriegst du nur so einen ganz kleinen Stein und da sind so Bienenkästen und ich mag Bienen so gerne. Genau, ja, die Songauswahl, die variiert immer so ein bisschen. Also so, ich glaube, die tausche ich immer mal wieder aus, aber es sind so 2, 3 Songs. Ja, ja, klar, also so, ich habe eigentlich Bock, das so richtig, aber dann auch nicht zu sehr, weil man auch weiß, wenn man zu viel plant und sich zu viel wünscht und ob das dann irgendwie bei den Leuten auch genauso ankommt, wie man das dann so. Aber ja, ich habe zumindest 3 Songs und weiß den Friedhof.
Verrat uns einen Song für unsere Songs zum Sterben Playlist.
Ich weiß nicht, ob das ist ein Lied, was nicht jeder kennt. Meine absolute Lieblingsband ist The National und da gibt es einen Song, der heißt Vandalyle Cry Baby Geeks und der ist wunderschön. Und manchmal höre ich mir den dann so an und dann stelle ich mir vor, es ist meine Trauerfeier und dann heule ich auch. Weil es einfach, ja, man kann ja auch um sich selber trauern.
Ist es eine Lebensabschiedsfeier, wenn du dich so reindenkst, die eher so ruhig und besinnlich ist, oder ist es eine, wo jeder anzieht, was er oder sie möchte und alle erzählen Geschichten über dich und haben vielleicht ein Bierchen in der Hand? Also weißt du so, was ist das für ein Setting?
Es kommt so ein bisschen auch drauf an, wo das stattfindet. Also wenn das jetzt hier die Kapelle auf dem Friedhof ist, dann ist es schon automatisch ein gewisses Setting, finde ich so. Ne? Ich hatte aber auch, ich habe ja schon viele Feiern erlebt und ich sag jetzt immer nur Feier, weil ich mir immer wieder vergesse, wie ihr das nennt. Offenbar Lebensabschnitt, nein, nicht Lebensabschnitt, nein, Lebensende. Oh,
Abschiedsfeier.
Ja, ich lerne es doch. Es gab auch wunderschöne, weiß ich nicht, da saßen dann alle noch auf einer Wiese und jeder hat dann was erzählt und so. Ja, ich glaube, am Ende werde ich wahrscheinlich noch so eine kleine Klausel ergänzen, so, ey Leute, macht das, was euch gut tut. So, ne? Also, I'm fine, mir geht's gut. Achtet schön auf euch, so auf das, worauf ihr Bock habt. Weil man kann jetzt dann nicht eine Playlist mit Hausmusik irgendwie abspielen und erwarten, dass die tanzen, wenn die keinen Bock drauf haben.
Einfach mal einen kleinen Rave noch anzetteln. Aisha, du arbeitest ja auch mit dem Tod, genauso wie Jan das tagtäglich macht. Was sind denn Dinge, die bei dir anstehen demnächst? Alle Leute, die sich jetzt gerade schockverliebt haben oder sagen, boah, das ist eine Frau, da möchte ich gerne mehr lesen, die möchte ich vielleicht mal kontaktieren. Ich will wissen, was die für Projekte hat, wie es bei der weitergeht. Jetzt wäre eine gute Möglichkeit, das den Leuten noch mit auf den Weg zu geben.
Ach, das ist so lieb. Also mir ist eben ganz wichtig, dieses Wir-Leben-Projekt. Und ansonsten, man kann mir immer schreiben, info@weilduMirSoFehlst.de. Ich lebe in Hamburg. Ich mache aber eben auch noch ein paar andere Sachen. Ich bin auch Regisseurin. Ich habe jetzt mein erstes Kindertheaterstück inszeniert am Staatstheater in Wiesbaden. Ich habe jetzt auch ein Stück geschrieben, was sich auch mit Trauer beschäftigt. Also ich schreibe auch Theaterstücke. Ich mache immer irgendwas. Und man kann mich aber auch immer gut erreichen, auch über Instagram Nachricht schicken, wenn es Fragen gibt oder so. Und ansonsten, so richtig konkret, jetzt ist die Reihe raus und jetzt geht's erstmal auf Lesungen, so bis zum Herbst und dann weiter gucken.
Ey, Theaterstücke, wie geil ist das denn? Irgendjemand, ich habe Wikipedia immer noch nicht so richtig verstanden, aber wir müssten dem Menschen, der das macht, mal sagen, dein Wikipedia-Artikel muss gepimpt werden. Hier so Model und Schauspielerei, ja, aber das mit den Theaterstücken, das ist ja mega, das muss da ja unbedingt rein.
Das Foto ist total gruselig, was da ist. Ist auch schon voll alt und so. Also ich meine, ich bin ja älter geworden, aber trotzdem gefalle ich mir jetzt besser als da auf diesem Foto. Aber aber das ist jetzt auch gerade recht neu mit dem Theater. Also es war jetzt irgendwie Anfang des Jahres und genau, also es wird noch was kommen. Ich hab auch noch eine ganz tolle Kollegin, das ist die Johanna Klug.
Moment, die war ja zu Gast bei uns.
Johanna hat mit mir unter anderem die Wir Leben-Reihe gemacht und wir haben, Johanna und ich haben aber auch jetzt schon ein nächstes Projekt in Planung, nur da dürfen wir noch nicht drüber reden.
Ah, siehst du, Jan Edler ist jetzt schon auf Amazon und bestellt die komplette Buchreihe.
Schöne Grüße.
Aische, wir bedanken uns für deine Zeit.
Alles Gute dir.
Wir schicken dir eine Umarmung nach Hamburg.
Tschüss.
So, Jan, das war sie. War es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Noch viel besser.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Immer wenn du mit Aische geredet hast, hast du nach unten geguckt. Du hast sie nicht einmal angeguckt.
Gar nicht wahr.
Doch, du hast die ganze Zeit runtergeguckt. Ich dachte, warum guckt der immer runter? Du bist dann immer so ganz niedlich schüchtern.
Nein.
Doch, das hast du bei Dr. Benecke auch gemacht.
Vielleicht.
Willst du auch noch einen Song auf die Songs zum Sterben-Playlist packen heute?
Ja, sehr gerne.
Moment. Was hast du denn rausgesucht? Oh, Moment, er hat was vorbereitet.
Und ich muss scrollen.
Ich glaube, er hat was vorbereitet von Aisches Mann. Weißt du eigentlich, dass mediterraner Pfirsich der geilste Tee der Welt ist, weil man den auch kalt trinken kann, dann schmeckt es wie Eistee? Man muss keinen Zucker dran kippen.
Okay, krass.
Kommt ich gleich nach italienische Limone.
Ich habe gestern gelernt, dass Dattelsirup gesünder ist als Agavensirup. Dass das wohl der gesündeste Zucker ist.
Okay, wow. Ich hab mit Zucker jetzt nicht so. Ja. Aber kennst du italienische Limone?
Nee, aber ist das der Beutel, den mir regelmäßig, wenn ich bei dir zu Besuch bin, an den Kopf schmeißt?
Du Eumel, das ist mein Lieblingstee. Italienische Limone ist übelst lecker. Ja. Italienische Limone, mediterraner Pfirsich. Und manchmal mag ich auch Pflaume. Pflaumentee. Unterschätzter Tee. Weil man denkt so, Pflaume, Zimt, Winter. Nee, das geht zu jeder Jahreszeit. Ich überbrücke übrigens mit meinen Tee-Stories, weil du immer noch scrollst, um nach dem Song für die Songs zum Sterben-Playlist zu suchen. So lang kann das doch gar nicht sein. Dann erzähle ich nochmal, warum wir diese Playlist haben, ihr Lieben. Das ist eine Playlist, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh ja, ich bereite gerade eine Lebensabschiedsfeier vor. Da packe ich einfach mal alle Songs drauf, die auf der Songs zum Sterben-Playlist sind. Ich meine, könnt ihr auch. Aber vor allem sind das Anregungen und eine Sammlung von Musikstücken, die unsere Gäste hier bei Radieschen von unten schon gedroppt haben, die sie selber gerne hören möchten auf ihren Beisetzungen, die wir schon benutzt haben auf Lebensabschiedsfeiern. Und es soll euch einfach nur anregen dazu, die Musik zu wählen, die am besten zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen passt und euch frei zu machen von Songs, die man vielleicht denkt, die man da benutzen sollte. Könnt ihr euch nämlich ganz frei aussuchen. So, Jan.
Hammer's.
Und zwar, ach, das ging ja flott. Hast du einen Song gefunden?
Gucke. Zu dem ersten Buch von Aische Bosse, was da heißt, Weil du mir so fehlst, gibt's einen passenden Song von Aki Bosse.
Von ihrem Mann?
Von ihrem Mann.
Und wie heißt der?
Axel Bosse.
Nein, ich meine der Song.
Ach, der Song. Der heißt, Weil du mir so fehlst.
Ah, der heißt genau wie das Buch.
Ja.
Ja, das ist ja ein cleverer Schachzug.
Nicht wahr?
Den Song packen wir drauf.
Den Song packen wir drauf. Und ich würde gerne noch einen Song draufpacken. Den dachte ich eigentlich, dass wir den schon drauf haben. Und ich habe aber alles durch. Wir haben da so eine tolle Excel-Liste. Die ich erstellt habe.
Oh, ich hasse Excel.
Ja, ich auch. Und
immer wenn ich irgendwas ausdrücken will, was du mit Excel gemacht hast, dann ist das so A1 oder so. Ich kann das nie ausdrücken. Ja, okay.
Ja, und ich dachte, ich habe den Song schon draufgepackt.
Welcher ist es denn?
Es ist von Lina Marley, Als du gingst.
Jan, ich bin froh, dass wir es gemacht haben, diese Folge zu diesem Thema.
Ich auch, definitiv.
Kleiner Stein vom Herzen runter.
Ich glaube aber, es hat bestimmt vielen geholfen.
Glaube ich auch. Ich hoffe sehr. Wir freuen uns auf Feedback. Und kommst du nächstes Mal wieder?
Ich komme wieder, ja.
Cool, dann komme ich auch wieder. Dann treffen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge Radieschen von unten. Passt auf euch auf. Bussi auf Bauchi. Bis dann.
Tschüss, Sissi Meitschke.
Tschüss, Jan Edler.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.